Ja, und dann können wir wegen mir dann auch so quasi direkt und gleich und in Farbe und bunt starten.
Auf geht's.
Attacke.
Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 114, der jetzt offiziell internationalen Unterhaltungsgala der Eintracht. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Servus.
Und der Marvin.
Europa Cup. Ja, hallo.
Habt ihr euch schon T-Shirts bestellt oder gekauft?
Ich glaube, die Alex. Gekauft. Du hast ja gleich gekauft, ne?
Ja, nicht gleich. Mir war das mit dem Anstellen im Shop. Also da waren ja, keine Ahnung, Schlangen ewig weit. Aha. Aber ich war jetzt die Tage nochmal da und habe mir natürlich gleich ein T-Shirt gekauft. Also erstens, mit einem Zehner macht man nie was verkehrt. Das Motiv sieht saugeil aus und ja.
Ich habe es mir auch jetzt bestellt und hoffe es dann die nächsten Tage dann zu bekommen. Das ist ein Muss, ja, das war wie schon das Aufstiegsshirt, war das ein absolutes Muss. Das ist auch, das werde ich auch dieses Jahr wieder als gutes Omen tragen. Das Aufstiegsshirt hat schon so viel Positives gebracht. Und ich denke, wir setzen die Tradition jetzt mit dem Europacup-Shirt einfach weiter erfolgreich fort.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mir gleich zwei Stück bestellt, also eins für mich, eins für die Frau.
Aber Leute, was war das für ein geiles Ding, oder? Alter Falter. Also was ein Spieltag. Also,
ich habe echt bös gezittert. Ich habe es ja nur zu Hause am Fernsehen gesehen mit der kompletten Familie. Selbst unser kleiner Stöppes mit seinen 2,5 hat dann da gestanden und hat geschrien, Meier vor, noch ein Tor.
Der alte Ultra, ich habe es mir gedacht.
Der stand irgendwann vor dem Fernseher und hat gerufen, schieß! Also es war echt sensationell. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt am Ende. Das ist echt Hölle.
Ja, also es war halt nervenaufreibend ohne Ende. Also warum muss es die Eintracht immer so spannend machen? Ich bin mit einer saugeilen Stimmung ins Stadion rein. Die Sonne hat geschienen, der im Übrigen einzig geile Tag der letzten 3 Wochen.
Richtig.
Schon ein bisschen vorgeglüht und so, also war halt richtig geile Stimmung. Und dann halt in den ersten 20 Minuten diese bekackten Gegentore bekommen. Okay. Aber die Stimmung ist eigentlich zu keinem Moment im Stadion abgerissen. Also es war von der ersten bis zur letzten Sekunde laut ohne Ende. Und das hat meine Stimmung dann auch wieder ein bisschen hochgehalten.
Auf jeden Fall. Also ich hab ja Samstagmorgens, habe ich mich um 9:30 mit meinen Kumpels getroffen. Wir sind zum Bahnhof gefahren, haben am Bahnhof gegrillt, wie man das so üblich macht. Was macht man am Bahnhof anderes, ja? Ein bisschen gegrillt, ein bisschen vorgeglüht, um 12 dann nach Frankfurt nochmal gefahren und dann langsam Richtung Stadion, da schon den ein oder anderen Appleboy gepetzt und so weiter und so fort. Weil ganz ehrlich, für mich war das nicht zu ertragen nüchtern. Für mich war das die ganze Anspannung. Ich bin jetzt seit dem Samstag, als wir 1:1 gegen Bremen gespielt haben, spätestens nach dem Sonntag bin ich jeden Tag mit der Spannung aufgewacht, mit einer gewissen so, das wird jetzt alles nochmal knapp und so weiter und so fort. Und am Samstag selbst habe ich es kaum noch ausgehalten. Da musste schon ein bisschen Alkohol her, ja. Tut mir leid, ja, das ging nicht ganz nüchtern. Und auch während dem Spiel, ich habe dann schon gedacht, hier irgendwann 2-0 stand es dann für die Wolfsburger. Da habe ich mir gedacht, ach, was ist das denn für eine Scheiße? Versieben wir das jetzt? Und du hast auch die Anspannung gemerkt. Aber wie die Alex schon richtig gesagt hat, zu keiner Zeit ist die Spannung innerhalb des Blocks abgebrochen. Die Stimmung war immer da und das war eine ganz, ganz geile Sache. Das war eine richtig gute Atmosphäre diesmal.
Ja, also richtig geil. Auch die Choreo am Anfang, gibt es geteilte Meinungen zu. Ich fand es ja einfach saugeil, was da wieder eine Arbeit hintergesteckt haben muss. Die ganzen Doppelhalter unten, das sah richtig, richtig geil aus. Und es war einfach, also an dem Tag war einfach alles bereitet für ein Fußballfest.
Auf jeden Fall. Und wie du gerade richtig gesagt hast, das Wetter war geil, Stimmung war wunderbar. Ja, das mit der Choreo, natürlich, da gibt es ja divergente Meinungen, diverse unterschiedliche Meinungen. Ich stand im Block, ich habe einen Doppelhalter hochgehalten, deswegen habe ich die Sachen unten nicht gesehen. Insgesamt, wenn du alles mit der Saison zusammennimmst, dann ist es ein bisschen zu viel jetzt für das eine. Na gut, wie gesagt, was wollen wir jetzt darüber reden? Ich denke, darüber können wir nochmal gesondert drüber reden. An diesem Tag sollte jetzt oder auch hier in diesem Podcast sollte das Positive im Vordergrund stehen, dass wir es dann irgendwie dann sogar noch geschafft haben, aus eigener Kraft den Europacup zu erreichen. Spiel selbst angefangen war sehr fahrig. Die Eintracht hat in der Defensive die sehr, sehr stark aufspielenden Wolfsburger kaum zu fassen bekommen. Ich muss sagen, Wolfsburg war eine Mannschaft, die wahnsinnig gut Fußball gespielt haben. Eigentlich auch das ganze Spiel. Die haben natürlich mal zwischenzeitlich ein bisschen nachgelassen. Aber Wolfsburg ist einer der stärksten Gegner gewesen, die ich in Frankfurt gesehen habe.
Auf jeden Fall.
Also ich muss sagen, selbst die Defensive, wo ich eigentlich echt gedacht habe, ja, ich habe gesehen, dass Rodriguez spielt, der ist eigentlich ein Standardspieler, Stammspieler, aber Medojevic ist kein Stammspieler eigentlich bei den, oder auch ein Knoche, der ist da reingekommen. Aber ich muss sagen, die haben sich alle gut eingefügt und offensiv war das richtig gefährlich. Ich habe ja eigentlich gedacht, der Olic hat sich mittlerweile aufs alten Teil gesetzt und verdient nur noch Geld bei Wolfsburg. Der ist gerannt wie sonst was. Der Diego war immer präsent, immer gefährlich. Perisic sowieso und auch der Vierinha hat einen guten Schuss. Also das war sehr, sehr gefährlich. Und du hast wirklich gemerkt, dass die Eintracht in der ersten Zeit, erst ein paar Minuten richtig zu kämpfen hatte.
Ja. Gehen wir es doch mal der Reihenfolge nach. Erstes Tor war, glaube ich, Rodriguez. Relativ früh.
War Rodriguez, hat er das Ding gemacht. Ich habe gedacht, Pollack hat einen Kopfball nach einer Standardsituation. Ja, ja. Da habe ich mir auch gedacht. Das war 8. Minute Kopfball durch einen Eckball und dann Pollack schiebt ein. Da habe ich mir auch gedacht, was ist da mit der Zuordnung? Da hat es bei der Eintracht in der Zuordnung schon nicht gestimmt.
Überhaupt nicht, ne? Also ich glaube, der Lakic war alleine mit zwei Gegenspielern. Da hat es mit der Raumdeckung halt überhaupt nicht funktioniert. Und das sind auch Szenen, also deswegen glaube ich, dass die Mannschaft auch sau nervös war, weil die haben wir eigentlich in der gesamten Rückrunde überhaupt nicht mehr gesehen. Also so Szenen waren bei uns draußen. Wir waren bei Standards immer gut aufgestellt, wir haben immer gut verteidigt. Gerade die Innenverteidigung hat eine grandiose Rückrunde gespielt und deswegen hat mich das brutal überrascht, dass wir uns da so schwer getan haben.
Auf jeden Fall, ja. Das hast du deutlich gemerkt, ja. Und dann wie 2:0, 19. Minute durch Diego. Auch so ein Ding. Also da habe ich mir auch gedacht, also wie leicht es für die Wolfsburger ging, sich dann durch unseren Strafraum durchzutanken und dann das 2:0 zu erzielen, das war viel zu einfach. Da haben wir es wirklich viel zu einfach gemacht. Und da habe ich gedacht, nach der 19. Minute, nach dem 2:0 habe ich gedacht, oh fuck, das kann bitter ausgehen.
Ja, dachte ich auch. Wir sind ja dann irgendwie nochmal rangekommen durch diesen Elfmeter, der schon als Elfmeter zu geben war. Er hat ihn da schon ganz ordentlich getroffen. Und ich glaube, die rote Karte geht in Summe auch in Ordnung, weil es ja schon ein klares Verhindern der Torchance ist. Und da hat Meier, glaube ich, auch alle Nerven ausgepackt, die er irgendwo in diesem Körper hatte, das Ding da so reinzumachen, oder?
Ich hatte keine mehr. Also ich stand mit dem Rücken zum Tor, ich habe den Elfmeter nicht gesehen. Also da war ich halt ein komplettes Nervenbündel. Aber nachdem wir noch viel gescholten haben, da mal ein Lob an Inui, den hat er gut geholt.
Ja, ja, also ob man jetzt wirklich da eine rote Karte ziehen muss, ich fand das immer in Summe ein bisschen hart. Elfmeter aber an sich total vertretbar. Muss halt sagen, wir kamen kurz davor schon ein bisschen besser ins Spiel. Man hat gemerkt, die Wolfsburger meinen jetzt nicht sofort das 3-0, aber wir haben uns kaum Chancen erspielt und jetzt ist der Elfmeter war dann die erste große Chance. Da war, muss ich auch mal sagen, ey, Hut ab vor Meier, der das Ding eiskalt eingeschweißt hat, hat sich keine Gedanken gemacht, hat das Heft in die Hand genommen, hat diesen wichtigen Anschlusstreffer auch erzielt. Ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, da wollte keiner zum Elfmeterpunkt gehen. Das hat er gemacht, hat die Verantwortung übernommen und das war für mich eine der Szenen dieser Saison, wo er einfach gesagt hat, komm, das Ding schweiß ich ein. Und danach ging nämlich wieder alles. Du hast gemerkt, die Fans haben gespürt, da ist jetzt wieder was möglich, wir sind rangekommen und ein Tor ist immer schnell erzielt.
Ja, das zweite Tor war eigentlich eine typische, also eigentlich war es eine Eintracht-Sensation, weil, also ich habe das Tor auch nicht gesehen, weil ich war immer noch über das 1-0 von Leverkusen am Jubeln und habe das gar nicht so mitbekommen. Und ich glaube, durch diese ganze Jubelerei, die bei dem Tor gegen den HSV dann auf einmal aufgekommen ist, ist es tatsächlich so gewesen, dass es da zu Missverständnissen im Strafraum gekommen ist.
Natürlich.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Und es war halt so eine brutale Lautstärke und als dann das Ding drin war, wie gesagt, ich habe es erst eine Minute später gerafft und habe das Tor dann auch erst nachts gesehen, als ich mir nochmal alle Spiele, alle Tore angeguckt habe.
Ja, also ja. Ich muss auch sagen, die Sache war ja die, wir sind ja in der zweiten Halbzeit eigentlich schon deutlich besser zum Tor von Wolfsburg gekommen. Wir hatten auch einige gute Chancen, da die sind teilweise ungenutzt geblieben, auch von Inouye, der sich ganz gut durchgetankt hat, aber dann in der entscheidenden Situation das Ding nicht getroffen hat. Du hast irgendwie dann das Gefühl gehabt, scheiße, wir probieren es, aber es will nicht, das Tor will nicht fallen. So kam es mir zumindest vor, ja, dass wir wirklich, wirklich dabei waren, was zu reißen, also dass wir wirklich näher am 2:2 waren, aber ich habe eigentlich dann wirklich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass es noch klappt, wobei die Hoffnung nicht aufgegeben, aber man war verzweifelt, ja, und dann darf man ja auch nicht vergessen, dann gab es noch die Situation, dass Nikolov ausgewechselt wurde. Das war für mich jetzt auch kein Moment, wo ich dann gedacht habe, ach super, jetzt geht unser Torwart noch raus, ja. Aykut Özer hat noch nie ein Spiel gemacht und dann kommt der rein, dann gibt es dann die eine brenzlige Situation, dass er den Ball fast vertändelt. Also es war so typisches Eintracht-Spiel. Es war also alles drin und dann ist es so, dann in der genau 89. Minute, was die Alex schon richtig sagt, dann hörst du, weil du kannst ja im Scheißstadion hast du kein Internetempfang, das kannst ja die ganze Zeit probieren, ins Internet zu gehen, das wird nicht funktionieren, ja, kannst auf Edge stellen, von 3G auf Edge, kannst dir einen Flickflack machen, kannst versuchen, ins Internet zu gehen, kannst alles vergessen. Aber es gibt so ein paar Leute, wahrscheinlich so die Offliner unter den Eintracht-Fans, die das wahrscheinlich auch alles mit SMS gemacht haben und die haben eine SMS dann zugeschickt bekommen, hier, Leverkusen führt 1-0. Und bevor das dann auf Videowürfel war, das hast du vielleicht auch gemerkt, Alex, ja, war das dann schon im Block drin, du hast schon gemerkt, die ersten haben gejubelt, als ich das gehört habe, da bin ich auch schon ausgeflippt und dann der Videowürfel, dein monumentaler Moment, das war ein wahnsinniger Moment, als dann 1-0 für Leverkusen stand und das ganze Stadion, das kann man heute noch bei YouTube sehen oder sonst wo, das Stadion entbrannt ist, ein lautes Ja, ein lauter Schrei und dann waren alle Dämme gebrochen. Unglaublich, sowas habe ich seit Reutlingen nicht mehr gesehen, was ähnlich krass vom Gefühl her war. Das war ein absolut unglaublicher Moment, so ein typischer Eintracht-Moment. Und dann in diesem Jubel fällt da noch das 2:2, wie die Alex komplett richtig sagt. Das hängt nur damit zusammen, dass die Wolfsburger nicht wussten, warum denn die Eintracht-Fans jetzt wie Idioten hier jubeln. Wir führen doch, haben sich die Wolfsburger gedacht. Und dann war es anscheinend wirklich dann so konfus, dass der Rodriguez das Ding in die eigene Schüssel gesammelt hat. Da war es dann komplett vorbei. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich sage euch, so war das auch. Wir haben alle geheult, meine ganzen Kumpels, ja, also haben Tränen Augen gehabt, wir haben uns in den Arm gelegt, die Leute vor uns, die ich nicht kannte, die Leute neben uns, die ich nicht kannte, alle in den Arm genommen. Das war ein einmaliger Moment. Die ganze Anspannung von 34 Spieltagen ist in einer Sekunde runtergeprasselt. Also solche Momente, die gibt es nur bei der Eintracht.
Ja, also ich muss ja auch sagen, also bei dem Wechsel von Nikolov zu Özer, da habe ich echt gedacht, jetzt ist das Thema durch. Jetzt kassieren wir noch 2 und das war's dann. Also da habe ich ja an allem dann nachher gezweifelt. Und ich muss ja zum Glück sagen, ich bin ja mal wieder eines Besseren belehrt worden. Es hat ja dann doch funktioniert.
Aber das ist es. Das ist die Eintracht. Genau dieser Spielverlauf. Genau mit diesem mit dem Nikolov, der noch runter muss. Ja. Ja, und dann macht der Zambrano keine wirklich gute Partie. Ja, sonst einer Stützpfeiler der Saison. Und dann kommt derjenige rein, der vielleicht zu dem Verein wechselt, gegen den er jetzt spielen muss. Der Schwegler kommt dann, obwohl er komplett eigentlich verletzt ist am Arsch. Der ist froh, dass er jetzt die Sommerpause erstmal hat. Kommt dann rein, spielt übrigens, das darf man auch nicht vergessen, den entscheidenden Pass, der zum Fehler von Rodriguez geführt hat. Ja. Diese langen Flanken fast aus dem eigenen 16er heraus, was er in der Saison häufig gemacht hat. Wer sich die Zusammenfassung angeguckt hat, alle Tore von der Eintracht, der wird sehen, dass diese langen Flanken, diese langen Pässe von Schwegler schon oftmals ein Erfolg für die Eintracht waren. Ja. Also wirklich zentral hat er da noch was gebracht im Endeffekt. Und dann diesen letzten Minuten, das ist das, was die Eintracht ausmacht. Das müssen die auch noch besser kommunizieren, weil diese Momente, die erlebst du sonst in kaum einem anderen Stadion. Die hast du vielleicht auch beim BVB, das gebe ich denen. Aber sonst hast du das ganz selten in Deutschland. Und deswegen sind wir doch alle Eintracht-Fans. Natürlich, hier, ganz ehrlich, wir werden nicht die Ältesten. Da kannst du davon ausgehen. Nicht allein wegen unserem Alkoholkonsum, weil wir Eintracht-Spiele gucken. Ich, wie gesagt, in der Abstiegssaison habe ich 4 Kilo zugenommen, die habe ich alle wahrscheinlich nur zugenommen, weil ich so viel Alkohol getrunken habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja? In der jetzt Aufstiegssaison ging es wieder ein bisschen besser. Und das aber jetzt am letzten Spieltag hat mich auch wieder Massen von Nerven gekostet. Aber ich meine, wenn das dann im Endeffekt so positiv ist, ja, dann nehme ich das halt noch hin.
Ich wollte gerade sagen, da bringt man doch dann auch gerne mal ein Opfer, wenn es darum geht, nach Europa fahren zu dürfen.
Auf jeden Fall. Und du hast es auch gemerkt, in den Augen der Fans war das so. Das war was Außergewöhnliches. Ich meine, für viele andere Vereine, ob du jetzt in Stuttgart zum 7. oder 8. Mal international spielst in 9 Jahren, dann ist das juckt die auch nicht. Die haben wieder gegen Top-Gegner, haben sie das Stadion halb voll nächste Saison, wenn sie jetzt überhaupt weiterkommen. Ja, also wenn sie, ich meine, Pokal müssen sie jetzt nicht gewinnen, sind ja sowieso qualifiziert, aber dann kommen die vielleicht ein bisschen weiter, dann interessiert es keinen, weil sie spielen in der Champions League in Stuttgart oder so. Ja, aber für die Eintracht, für die Fans, das ist was ganz Besonderes. Und das hast du gemerkt. Und nach dieser Abstiegssaison, nach den 2 Jahren, wo es uns wirklich auch nicht gut ging als Fans, wurde alles wieder innerhalb einer Sekunde irgendwo passé gemacht. Und das ist unglaublich. Ich bin immer noch elektrisiert. Ich guck mir einmal pro Tag, höre ich mir die 2 Minuten an, wo die beiden Tore passieren. Ah ja, das ist ein Wahnsinnsding. Das ist ein Erlebnis.
Ich krieg da auch jedes Mal Gänsehaut. Also das sind auch Momente, die wirst du einfach nicht vergessen. Und die erlebst du halt auch. Da kann Bayern Titel holen, wie sie wollen. Die können dieses fucking Triple holen. Und selbst wenn sie das machen, dann werden die nicht so einen Moment erleben, wie wir ihn jetzt im Stadion erlebt haben. Und da bin ich einfach dankbar, dass ich sowas miterleben darf.
Genau so ist es. Weißt du, als Fan guckst du in die Augen der anderen Fans und die haben genauso wie du das, Pattel, haben die auch Tränen in den Augen. Denen geht's genauso wie dir. Ich habe gehört, eine Freundin von mir arbeitet im Fanshop bei der Eintracht, auch im Stadion. Die hat gesagt, die Chefin von ihr, die hat die letzten 20 Minuten, konnte die kaum noch sehen. Die hat in der Halbzeit geheult, weil die Spannung nicht mehr ausgehalten hat. Die ist ja seit 6 Jahren, ist die bei der Eintracht, arbeitet die bei der Eintracht. Das ist ihr Hauptberuf. Die lebt dafür und die ist auch, und die hat auch schon scheiß Zeiten erlebt. Und das ist was ganz Besonderes. So. Und du hast immer natürlich als Eintracht-Fan die Angst, dass vielleicht nochmal was schief geht, dass es mir jetzt am letzten Spieltag doch wieder versauen. Aber wir haben es nicht versaut.
Ja, aber auch berechtigt, ne? Also ich meine, es stand ja auch wieder auf der Kippe. Wir mussten wirklich bis zur 90. Minute zittern. Ja. Und das sind dann halt auch nochmal die Faktoren, die den Moment, wenn es dann tatsächlich klar ist, nochmal verstärken, weil du halt nicht ins Stadion gegangen bist und von der ersten Minute an die Sicherheit hattest, das wird heute was. Nee, du hast bis zur 90. Minute da rumgebibbert und gezittert und dann hat sich natürlich in der 89. Minute, als die Info aus Leverkusen kam, alles entladen.
Genau. Ja. Und du musst ja überlegen, wir gucken ja 90 Minuten auch nicht nur aufs Spielfeld, sondern auf diesen scheiß Videowürfel. Und immer hast du die Angst. Ein Tor für Hamburg und die ganze Scheiße ist am Dampfen bei uns. Ja. Ja? Genau so war's. Und dann immer, wenn du den Gong hörst, dann zitterst du. Und dann denkst du, oh Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Oh nein, du kannst gar nicht richtig gucken. Hier, nimm mein Apple-Volt-Glas. Ich muss mich einpacken. Ja, ich will gar nicht hingucken. Und dann hast du zum Glück immer andere Ergebnisse gehört. Erst in der 89. Minute ein Zwischenstand aus Hamburg und das war dann der Erlösende. Und das sind, also dieser gesamte Tag war für mich ein wahnsinniges Erlebnis. Wie dir auch Alex vorhin richtig gesagt hat, das war ein wunderbares Wetter. Danach habe ich erstmal ein paar Minuten, weißt du, Alex, wir haben uns ja danach getroffen, haben uns dann erstmal hingefläzt auf dem Rasen, auch einfach mal hingechillt, weil es ging nicht mehr, weißt du? Ja. Auf dem Rasen, vorm Stadion und so weiter und so fort, als die Mannschaft bei der Waldtribüne rauskam. Das hat alles gepasst.
Ich muss ja sagen, ich hatte es ja dann noch ein bisschen schlimmer als ihr. Ich war ja nicht im Stadion. Ich habe ja zu Hause gesessen und hatte parallel alles auf, was es an Live-Ticker und Live-Tabellen gab, nur um zu sehen, ob irgendwo ein Tor fällt. Das ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, so spannungsmäßig. Ich habe, glaube ich, irgendwie 5 Kaffee währenddessen getrunken, was meinen kompletten Kreislauf nochmal zusätzlich hochgepusht hat. Ich war danach auch nur noch permanent am Zittern. Das nächste Mal bitte, wenn es geht, in der 80. Minute schon klar machen. Das ist für die Nerven und für unsere Lebensdauer um einiges angenehmer.
Ja.
Es gab allerdings auch ein paar Leute, die jetzt nicht so ein tolles Spiel gemacht haben. Zambrano hattest du schon angesprochen, aber Oczipka war ja auch zu 100% neben sich, oder?
Also ich fand, die Formkurve war in den letzten Wochen schon ein bisschen runtergezeigt. Ich denke, wenn wir realistisch sind, war die Rückrunde natürlich bei weitem nicht so gut wie die Hinrunde. Ist aber auch ganz normal. Aber das Spiel jetzt am vergangenen Samstag war wirklich, würde ich mal schon sagen, der Tiefpunkt. Aber da muss man dann auch sagen, zum Glück kommen dann die Totgesagten, die leben länger. Und ein Jagba, wie in den letzten vergangenen Spielen, ist er plötzlich wieder da. Und meine Güte, was hat der für einen Spieler noch gemacht? Das war für mich richtig überzeugend. Jagba hat ein wunderbares Spiel, komplett ohne Fehler gemacht. Da muss ich sagen, Hut ab. Gleich reingekommen, so gut gespielt. zweite Halbzeit richtig gut für Wirbel auch gesorgt. Muss ich sagen, wenn du solchen Ersatz hast und Jagba auch auf Dauer diese Anspannung halten kann, dann wird es auch in der nächsten Saison noch ein schöner Zweikampf mit Oczipka und Jagba.
Ja.
Also ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, Jagba scheint ja auch Angebote, die er jetzt schon hatte, abgelehnt zu haben. Und hat sich wohl relativ klar auch zur Eintracht bekannt, auch wenn er weiß, dass er hier Gefahr läuft, nur auf der Bank zu sitzen.
Ja, richtig, der hätte zu Montpellier wechseln können,
genau.
Ehemaliger französischer Meister.
Französischer ja. Meister.
Ja, aber diese Saison jetzt auch nicht ganz so dominant, aber logischerweise, weil Paris einfach viel zu gut ist, aber gut, das ist ein anderes Thema und viel zu viel Geld hat, aber auch ein anderes Thema. Aber finde ich gut, ich weiß nicht, ob die Eintracht ihn überhaupt vielleicht auch verkaufen wollte oder so, aber Fakt ist, ich würde es gut finden, wenn er jetzt bleibt, er hat sich in den letzten Wochen zu einer Alternative gemacht. Das finde ich äußerst positiv. Ja, ansonsten, wer war schlecht? Also ich muss sagen, Aigner ist auch deutlich überspielt in den letzten Wochen. Ne?
Ja, wobei der halt auch, also der hat halt vorne auch mit für Wirbel gesorgt. Also ich würde da eigentlich keinen rausheben, der wirklich schlecht war. Also ich glaube, es war halt auch viel Nervosität dabei. Und was du halt auch sehen musst, wir haben die komplette Saison mit, keine Ahnung, 13, 14 Spielern maximal durch die Saison gebracht. So, und dann kommt im letzten Spiel, wo es wirklich auch nochmal um viel geht, auf einmal Aykut Özer ins Tor. Der Junge, der war auch nervös bis zum geht nicht mehr. Der hat seinen ersten Bundesliga-Einsatz gehabt, ist auch schon bei der Eintracht seit Ewigkeiten. Der wusste auch ganz genau, was das für ein emotionaler Tag für die Fans ist, wie wichtig der Tag für die ganze Stadt ist und kommt in so einem Spiel zu seinem ersten Einsatz. Also, dass der Lampenfieber hatte, ist doch ganz klar. Wäre das ein normales Spiel gewesen und er hätte, keine Ahnung, seinen ersten Einsatz gehabt, dann hätte ich jetzt an dieser Stelle auch gesagt, Aykut noch ein bisschen trainieren, aber das war kein normaler Tag.
Nein, das war überhaupt kein normaler Tag, wobei ich dann auch sagen muss, ich denke, für ihn kann auch eigentlich nichts Besseres passieren, gerade mit dem glücklichen Ende, dass alles positiv gegangen ist. Fee hat ja damals schon mal gesagt, als es auf der Kippe stand, ob Nicolo überhaupt spielen kann, weil er ja auch schon eine ganze Zeit lang mal die Probleme hatte, da hat er auch gemeint, er traut Aykut Özer die Aufgabe komplett zu. Der hat in den letzten Wochen auch richtig grandios gespielt mit der U23, da war es letztens so, da hat er 300-prozentige rausgeholt. Ich will nur mal sagen, also der ist auch fit, der ist auch in Form, endlich, weil der hat halt auch eine lange Verletzungsphase.
Der hat auch richtig an Masse nochmal zugelegt.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Also ich meine, der war ja eigentlich schon für einen Torhüter, ich will jetzt nicht sagen ein Hänfling, aber für einen Torhüter von seiner Statur her, keine Ahnung, vor 2 Jahren war der noch sehr, sehr unscheinbar. Und wenn du den jetzt mal anguckst, was der mittlerweile an Statur gewonnen hat, da scheint er auch ein bisschen gepumpt zu haben, das tut ihm richtig gut.
Ja, insgesamt hat er sich gut weiterentwickelt. Und das ist auch eine gute Alternative. Selbst wenn Nikolov irgendwann mit 55 wahrscheinlich sagen wird, er will nicht mehr Torwart sein, dann haben wir wenigstens einen Aykut Özer, der dann auch schon 35 ist oder so. Und dann sagt, jetzt kann ich die Rolle da übernehmen. Also ich denke, wir sind auf der Torwartposition insgesamt ganz gut besetzt. Und umso besser, ja. Ich muss halt sagen, in der zweiten Halbzeit fand ich Anderson wieder extrem stark. So schlecht, wie er in der ersten Halbzeit war, war er so gut in der zweiten Halbzeit. Das war dann teilweise schon richtig krass, dieser Wechsel zwischen den zwei Halbzeiten, muss ich sagen. Auch nochmal ein kleines Lob. Und ansonsten, ich will da jetzt auch keinen Negativen mehr rausnehmen. Das war eine gesamte Leistung. Und die Mannschaft hat diese Saison so gut abgeschnitten, international. Das hat sich jeder Einzelne verdient. Und da ziehe ich echt meinen Hut. Für einen direkten Aufsteiger mit Spielern, die meistens in der zweiten Liga gespielt haben, keiner hat eine großartige Stammposition bei einem anderen Erstligisten zuvor gehabt. Das ist Wahnsinn. Und ich muss auch nochmal hervorheben, ich will den Jungen haben. Und das habe ich vor 5 Wochen, hätte ich das noch nicht gesagt, oder vor 6. Oder am Anfang der Rückrunde, da war ich ganz strikt dagegen, war ich da. Aber meine Güte, lass den Russ in Frankfurt. Und das, ja, ich war immer kritisch, ich war immer dagegen. Aber lass den Russ in Frankfurt. Der hat für mich so dazu gewonnen in den letzten Wochen, auch emotional, auch von seiner Körperspannung her, auch von der Art, wie er sich gefreut hat über diesen Platz, dass wir das jetzt alle gemeinsam geschafft haben. Der Junge muss in Frankfurt bleiben.
Wie Jesus auch schon so richtig mal gesagt hat, bei dem weißt du halt, woran du bist.
Ja.
Ja, also ist halt auch ein ordentlicher Vorteil. Ich bin auch dafür, dass man den Russ durchaus, wenn man es finanziell sich da irgendwie einigen kann, behalten sollte. Nochmal zu dem Thema Aigner und überspielt. Natürlich ist der überspielt. Stefan Aigner ist der einzige Spieler aus der Mannschaft, der komplett alle Bundesligaspiele immer in der Startelf war.
Ja. Ja, also, zeigt aber auch, dass du keine Alternative für ihn auf der Position so wirklich hast. Ne? Auch so ein Ding, was man in der nächsten Saison tunlichst oder lassen sollte, dass wir keinen zweiten Mann hinter dem ersten haben.
Also Offensive ist sowieso eine Riesenbaustelle. Wir haben keine richtige Alternative für einen Inui, wir haben keine richtige Alternative für einen Eigner. Mit Stendera wächst gerade eine Alternative auf der 10 heran. Ja. Und vorne, ich will einen Lakic auf jeden Fall auch halten, beziehungsweise die aus Wolfsburg auslösen. Weil ich glaube, dass der, wenn der jetzt auch die Vorbereitung mitgemacht hat und so, ich glaube, da kann was werden. Ja. Aber ansonsten ist da halt auch nichts. Matt Moore, habe ich gehört, ist jetzt bei Berlin im Gespräch. Bitte? Ich bin mir da aber nicht sicher, ob wir ihn wirklich ziehen lassen. Also meinetwegen kann er gehen. Wir brauchen vorne andere Spieler.
Ja, es ist ganz klar. Du musst ja jetzt auch den nächsten Schritt machen. Es ist immer so schnell geht's, ja. Nach dem total euphorisierten Spiel reden wir jetzt schon über die Zukunft. Fakt ist schon, dass du jetzt in den nächsten Schritt auch in der Entwicklung machen musst und qualitativ hochwertige Spiele gerade in der Offensive dazu holen musst, weil es gibt Spiele bei der Eintracht, die haben eine außergewöhnliche Qualität. Dazu zähle ich an vorderster Front Takashi Inui. Das ist ein Spieler, der hat so eine Spielintelligenz.
Hast du sein Interview gehört?
Nee.
Er hat ein Interview gegeben, ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube sogar direkt, ob das auf der Waldtribüne war, weiß ich nicht. Die Eintracht hat es auf jeden Fall abgedruckt, wo er gesagt hat, für ihn überwiegt das Negative in der Saison. Natürlich wäre er froh, dass das jetzt für Europa gereicht hätte, aber er ist mit sich und der Saison, die er gespielt hat, total unzufrieden. Seine Abschlussqualitäten machen ihm Sorgen und er hat viel zu wenig Tore geschossen, lalala. Also der ist halt auch so krass motiviert bis in die Haarspitzen. Ja. Der will und ich glaube, der kann auch noch.
Ja, der kann auch noch, das ist ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe das gesehen beim Spiel gegen Düsseldorf, ist mir so krass aufgefallen, dass der wunderbare Ideen hatte. Aber aufgrund wahrscheinlich auch der mangelnden Einspielzeit mit Lakic, aber vielleicht auch der ein bisschen fehlenden Spielintelligenz von Lakic, ist es so, dass die beiden nicht komplett gut harmonieren. Inui hat so viele gute Pässe geschlagen, wo aber Lakic einfach auch nicht reingelaufen ist. Also da sind so kleine Momente. Und das ist halt, du musst jetzt ehrlich gesagt, auch wenn du dich auf internationales Terrain begibst, musst du eigentlich sagen, ich muss einen Stürmer holen, der wirklich eine hohe Qualität hat, damit Inui und der zukünftige Stürmer auch gut zusammenarbeiten. Das würde auch Inui helfen, auch in seiner Torabschlussqualität. Also für mich ist Inui einer der zentralen Spieler bei der Eintracht in den nächsten Jahren. Du merkst, wie krass, nicht egoistisch, aber wie krass ehrgeizig er ist. Und das ist so positiv, dass du solche Spieler hast, die sich nicht darauf ausruhen, dass sie jetzt was erreicht haben. Die immer weiter wollen, die immer weiter Gas geben. Das finde ich wunderbar. Und das ist so eine Mentalität, die der Eintracht komplett gut tut. Und dahingehend musst du arbeiten.
Genau. Das Problem, was ich aber auf uns zukommen sehe, ist, dass sich momentan deutlich mehr Baustellen auftun, als ich das erwartet hatte. Weil die möglichen Abgänge von Tag zu Tag mehr werden. Ja, also dass Rode nächste Saison bei uns spielt, da lege ich mich auch noch nicht zu 100% fest.
Ja, wenn dann ja nur aufgrund seines laufenden Vertrages, weil man ihn da nicht vorzeitig rauslässt, dann hat der Kerl wahrscheinlich auch eine Motivation am Leib, die jenseits von Gut und Böse ist.
Das glaube ich nicht. Wenn er wirklich gehalten wird, er kriegt es seit Jahren gesagt, also da muss er sich einfach drauf einstellen. Da ist seit 2 Jahren jetzt die Rede von, dass er seinen Vertrag erfüllt, beziehungsweise seit einem Jahr. Und da muss er drauf klarkommen. Und ich glaube, das wird er auch, weil ich glaube schon, dass es ihm hier gar nicht so schlecht gefällt. Also er ist ja nicht total unglücklich. Aber ich sehe da immer noch Chancen, dass er eventuell weg ist. Schwegler ist für mich weg.
Ziemlich eindeutig. Es hat noch keiner offiziell Ja gesagt, aber so wie der sich dreht und wendet bei allen Äußerungen, die er machen soll und ja.
Also ich sehe Schwegler in Schalke. Also das ist für mich ganz klar. Ich glaube, also nach Wolfsburg wäre ja mega dumm. Warum soll der nach Wolfsburg gehen? Der hat mit der Eintracht die Möglichkeit, mit seiner Mannschaft, die er als Kapitän leitet, nächstes Jahr in der Euroleague zu spielen. Warum soll er nach Wolfsburg gehen, um nicht international zu spielen? Macht ja überhaupt keinen Sinn.
Also ich habe halt, man hat deutlich gemerkt, auch noch in der Waldbühne nach dem Spiel, nach dem eigentlichen Spiel am Samstag, hat er sich ja sehr gedruckst, was seine Zukunft angeht, hat keine klaren Äußerungen gemacht. Aber es wurde, und das muss ich sagen, es wurde laut und mehrmals von den Fans gerufen, bleib doch
bleib
hier.
Bei oder, uns, bleib bei uns.
Das war ziemlich deutlich, ziemlich krass. Er hat sich natürlich nicht dahingehend geäußert. Man hat schon gemerkt, dass er sich sehr mit dem Gedanken trägt, die Eintracht zu verlassen. Das fällt ihm keineswegs leicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kann das auch verstehen, als Person, die nicht aus der Region kommt, zu einem anderen Verein zu gehen, gerade wenn es der nächste Schritt ist. Schalke 04 ist, wenn Schalke 04 kommt und ihm ein super Angebot macht, dann geht er. Das ist für mich komplett akzeptabel. Da trage ich ihm auch nichts nach. Der Junge hat die Zweitligasaison mit der Eintracht mitgemacht. Das war ein Spieler, der viel zu gut für die Zweitliga war. Aber das hat ihm auch selbst geholfen. Das Jahr jetzt hat ihm geholfen. Der ist wesentlich wichtiger auch im Offensivspiel geworden, als es noch vor 2-3 Jahren war. Das muss ich sagen. Er hat eine positive Entwicklung genommen. Wenn er geht, wenn er zu Schalke geht, sage ich, ist das vollkommen okay. Ansonsten schließe ich mich der Alex an. Also Wolfsburg ist für mich ein Verein, der richtig gut nächste Saison starten wird. Aber nur vorausgesetzt, Diego bleibt auch. Diego will jetzt schon wieder weg. Der will jetzt schon zu Atletico Madrid. Wenn alles zusammen bleibt, dann wird Wolfsburg nächste Saison ein richtig großer Konkurrent um die internationalen Plätze, noch nicht mal für uns, weil ich weiß nicht, wir werden nächstes Jahr nicht nochmal international um die Plätze zumindest spielen. Das werden wir, schauen wir mal. Aber Wolfsburg wird ein krasses Team, weil Hecking und Alofs da was Gutes geplant haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber für Schwegler macht ein Abgang nach Wolfsburg momentan kaum Sinn.
Nee, überhaupt nicht.
Und deswegen hoffe ich auch einfach, dass er nicht diesen Gang geht, dass er, wenn er weggeht, Schalke oder international, kann ja auch sein, dass es den... Also hier, wir sind jetzt fast eine Woche erst raus aus der aktuellen Spielzeit, ja. Die Sache ist doch die, im Sommer, da kommen noch so viele Anfragen für so viele Spieler, das ist genau das, was Alex auch gesagt hat, dass da wird jetzt noch so viel kommen, wir sind Sechster geworden. Ein Meier hat die Saison seines Lebens gespielt, der ist zwar 30, ich denke nicht, dass er noch weggeht, aber selbst da wird es Gerüchte geben.
Und für viele jetzt guck doch mal, an wie vielen Positionen du jetzt schon bauen musst. Also im Prinzip müssen wir auch an der Innenverteidigung noch ran. Butcher ist jetzt zu Bochum gegangen, da hat er jetzt wohl heute unterschrieben. Den Russ, ja, den haben wir eigentlich so ein bisschen, oder ich gedanklich, als Ersatz auf der 6 eingeplant. Ja,
auf jeden
Fall. Wer ist denn unser Ersatz-Innenverteidiger? Martin Amedic?
Nee, Amedic wird ja wahrscheinlich auch den Verein verlassen, weil die Perspektive gegenwärtig nicht gegeben ist, dass er bei der Eintracht großartig zur Spielzeit kommt. Das ist auch schön, dass er übrigens in der letzten Zeit regelmäßig oder einigermaßen regelmäßig auch für die U23 mal aktiv war. Ihm geht es ja auch wieder besser, das ist wunderbar. Für die erste Mannschaft bei der Eintracht wird es, glaube ich, nicht mehr reichen, gerade in dem Bundesliga-Niveau, in dem wir uns dann auch in der nächsten Saison bewegen, gerade international.
Butcher ist jetzt auf der Messlatte, die ein Zambrano und ein Andersen einfach jetzt vorgelegt haben.
Ja, das ist doch auch ganz andere Fußball. Jetzt mal ganz ehrlich, Zambrano und Andersen haben gerade in der Rückrunde ein wahnsinnig gutes Innenverteidiger-Duo abgegeben. Die brauchen sich vor keinem anderen inneren Innenverteidiger-Duo in der Bundesliga fürchten. Die waren richtig stark. Und dieses Niveau gleichwertig oder ähnlich gleichwertig zu ersetzen, wird immens schwierig. Aber ein Butcher allein aufgrund seiner mangelnden Schnelligkeit jetzt mit zunehmendem Alter und auch in Amedic, die sind 2 Klassen drunter. Das geht gar nicht. Da muss Geld in die Hand
genommen werden. Also ein Butcher hat halt noch viel durch seine Ruhe und seine Erfahrung weggemacht.
Richtig.
Wenn er reingekommen ist, der hat auch gute Spiele gemacht. Aber du hast halt jetzt in der Innenverteidigung überhaupt keinen Ersatz mehr. Du hast eventuell noch einen Russ, der aber auch nicht auf dem Niveau von Zambrano und Andersen in der Innenverteidigung spielt. Das heißt, da musst du ran. Du musst auf der 6 auf jeden Fall nochmal ran. Du brauchst Ersatz für Inui und Aigner.
Würdest du auf der 6 rangehen? Also wenn Schwegler bleibt, würde ich nicht sagen, dass da noch was gemacht wird.
Also wenn Schwegler bleibt, müssen wir da auf keinen Fall was machen.
Weil der Flum ist ja genau die Position. Ja, klar. Wenn er nicht bleibt, dann muss man sich... Ja, dann das Problem ist, du kannst halt einen kreativen Kopf für Schwegler eigentlich nur sehr schwer oder nur mit sehr viel Geld ersetzen. Ne? Weil Schwegler hat halt eine unglaubliche Spielqualität. Also auch ein unglaubliches Spielverständnis. Eine sehr, sehr hohe Qualität, die du wahrscheinlich nicht gleichwertig ersetzen kannst. Gerade wenn du 3 oder 4 Millionen nur für Schwegler bekommst. Das ist ganz ehrlich, das ist ein Schnäppchen bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist auch ehrlich gesagt fast eine Frechheit, dass er so billig ist. Weil den kannst du gerade nach der Saison eigentlich fast auf 8 Millionen taxieren. Ich weiß nicht, ob das Transfermarkt das genauso sieht, aber ich sehe es so und dann ist es auch so. Weil ganz ehrlich, der Schwegler ist so wichtig für die Eintracht, so wichtig, noch der war auch für Rode so wichtig. Das hast du auch gemerkt. Und wenn der Schwegler top fit ist, dann ist es einer der wichtigsten Männer, auch vom Spielverständnis ähnlich schlau wie Inui. Also insofern, da muss ich echt sagen, das wird verdammt schwer.
Ja, aber dann kannst du doch lieber hergehen und sagen, okay, Rode, du kriegst deine Freigabe, such dir jemanden, der uns 8 Mios auf den Tisch legt und geh, hältst den Schwegler hier, koste es, was es wolle, und stellst dem Schwegler, keine Ahnung, einen Flum oder sonst wen an die Seite. Holst da noch irgendjemanden. Und dann hast du halt auch Geld, um nochmal links und rechts zu investieren. Aber ich sag mal, die 5 Millionen oder die 7 Millionen, die wir jetzt momentan für Transfers in der Tasche haben, damit wird es schwierig, an all die Positionen ranzugehen.
Ja, weil wie gesagt, du musst eine Innenverteidigung...
Ganz im Ernst, wenn von den 7 Millionen 2,5 Millionen für ich treffe das Tor nicht Edgar Pripp ausgegeben werden, raste ich komplett aus.
Nein, das wird doch nicht passieren. Das ist doch totaler Unsinn, was die Medien schon wieder schreiben. Aber finde ich aber auch komisch, dass sich jeder Fan dann komplett darauf aufhängt. Das Theater wird doch nie 2,5 Millionen für den zahlen. Was die fordern, ist doch komplett irrelevant. Und wenn die wirklich 2 Millionen fordern, 2,5. Ja, dann geht er zu einem anderen Verein. Wir haben doch das meiste Geld, da haben wir doch eh schon auch einen Teil, weil wir haben auch viel verplant. Wir brauchen noch einen hochkarätigen Stürmer. Ein Stürmer wird viel teurer. Und wenn Pripp kommt zu uns, wenn wir 1,5 für ihn hinlegen müssen, dann wird es 1,5. Vielleicht können wir den sogar auch zum Teil mit Ocean verrechnen. Ocean würde bestimmt wieder zurückgeführt gehen, weil er da eine ganz gute Zeit hat. Ich denke, das wäre für ihn kein Problem. Vielleicht kannst du da auch noch was machen. Die Zeit im Sommer ist jetzt auch noch lang, aber 2,5 werden wir hundertprozentig nicht für ihn zahlen. Nee. Da kann Kräuter Fürth auch schon anfangen, ihr Playmobil-Stadion wieder mit Playmobil aufzubauen, oder können jetzt ihre Töff vom Playmobil rumfahren und können sie den Ocean abholen. Ja? Aber das wird nicht passieren, dass wir 2,5 Millionen ausgeben, da bin ich hundertprozentig sicher. Du brauchst das Geld für ganz andere Spieler, für ein ganz anderes Niveau. Und anstatt Pripp ist es dann auch wesentlich wichtiger, einen Stürmer zu holen. Und das kostet Geld. Einen richtig guten Stürmer zu holen, kostet unglaublich viel Geld. Ja. Das ist das Hauptding.
Ja, so schaut's aus. Und vor allen Dingen, du kannst halt auch jetzt nicht mehr, ich meine, wir sind mit diesen Zweitligastürmer-Experimenten sind wir gescheitert. Das Thema ist jetzt durch. Da muss jetzt wirklich klasse gekauft werden. Und da reden wir über Namen wie, also ich fände Diakonan einen guten Transfer. Ich finde nach wie vor Helmes einen Transfer wert. Aber das ist die Liga, in der wir vorne gucken müssen. Also gerade im Sturm haben wir jetzt zu viele Fehlgriffe gehabt. Das ist so die Liga, in die wir rein müssen. Und dann ist halt echt viel von der Kohle weg. Aber es sind halt noch genug Positionen da, auf denen du arbeiten musst. Also ich sag mal, hinten rechts, hinten links bist du gut dabei, da musst du nichts machen. Und ansonsten ist an jeder Position Bewerbungen willkommen.
Ja, also das sehe ich ähnlich. Also Diakonan, das ist gut, dass du es angesprochen hast, sehe ich ganz genauso. Diakonan wäre ein super Typ. Der spielt auch regelmäßig Bundesliga, also den musst du nicht erst dran gewöhnen. Ich tue mir schwer damit. Ich glaube eigentlich fast gar nicht, dass Hannover Diakonan einen direkten Konkurrenten ziehen lässt. Da gibt es auch Angebote wie von ausländischen Vereinen. Ich glaube, das wird eher in die Richtung laufen. Aber Diakonan wäre auf jeden Fall einer. Jetzt ist ja die Tage schon Niklas Bendtner rumgeschwirrt. Das findet der ein oder andere auch ganz toll. Ich kann da nur zu sagen, dass Niklas Bendtner in der letzten Saison, ich glaube, 7 Spiele jetzt für Juve gemacht hat, kein Tor gemacht hat. Das ist nicht der Transfer, den wir uns wünschen. Der ist momentan auch total außen vor. Der kostet viel Geld. So toll wäre das jetzt nicht. Die Eintracht muss schlau sein. Die Eintracht muss schlau sein, nach guten Stürmern suchen, die in der Liga gespielt haben, die einigermaßen die Qualität hat, aber die bei Vereinen sind, die unter der Eintracht angesiedelt sind. Da kannst du auch mal nach England gucken. Da musst du woanders hinschauen. Da muss ein Hübner jetzt auch komplett kreativ sein. Du musst Spieler holen, die Qualität haben, die uns sofort helfen können, aber die wirst du nicht innerhalb von 2 Wochen jetzt verpflichten können.
Also ich sag mal, der einzige Transferversuch, über den ich mich noch halbwegs freuen würde, von jemandem, der noch keine Bundesliga-Erfahrung hat, wäre das Thema Cenk Tosun nochmal aufzuwärmen.
Ja, klar. Gute Frage.
Das wäre halt auch eher experimentell.
Ja. Aber trotzdem, ich finde die Idee natürlich standesgemäß, wie das halt so bei mir ist, wenn du diesen Namen aufwirfst, finde ich das schon ganz gut. Klar, muss man halt sehen, was da machbar ist. Ne?
Ja, aber in der Tat würde man sich erstmal auf die Sachen konzentrieren, wo halt wirklich, es halt wirklich der Mannschaft erstmal Vorteile bringt, wie du schon richtig sagst. Tosun wäre halt erstmal so eine Experimentiergeschichte.
Ja, du musst einen haben, der der Mannschaft sofort helfen kann. weil er auch regelmäßig gespielt hat, weil er regelmäßig positiv getroffen hat. Das ist auch so eine Sache. Das bringt nichts, wenn wir jetzt einen holen, der bei seinem anderen Verein Ladehemmungen großartig hatte. Das bringt alles nichts. Du musst
die müssen mit Selbstbewusstsein hier hinkommen.
Genau.
Du brauchst keinen, den du noch aufbauen musst. Da haben wir einen Lackage schon. Gut, der hat jetzt auch ein bisschen was an Selbstbewusstsein getankt, aber der war wohl auch nicht richtig fit. Von dem erhoffe ich mir, wenn wir den bekommen können für ein kleines Geld, erhoffe ich mir nächstes Jahr noch was. Und ansonsten muss tatsächlich einer her, bei dem du dir sicher sein kannst, dass er sofort die Tore macht.
Auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
Ja.
So, jetzt sind wir schon wieder die ganze Zeit nur am Meckern, gell?
Also nee, auch gar nicht.
Oh, ich würde jetzt nicht Meckern nennen. Ich würde kreativ diskutieren nennen.
Ah ja, es ist eine schwierige Frage. Ich meine, da werden wir jetzt auch sowieso noch genug Zeit haben, über die möglichen Zugänge zu sprechen, weil jetzt ist auch bald wieder eine lange Sommerpause. Winterpause. Nur weil es draußen so kalt ist, denke ich immer, es wäre Winterpause.
Ey, die Sommerpause ist so fucking lang. Das ist unglaublich, ne?
Wann geht jetzt offiziell wieder los?
Mitte August. Ich glaube, 14. August ist das erste Spiel. Das sind 3 Monate.
Naja, ich brauche aber ein bisschen. Wir brauchen alle mal wieder ein bisschen relaxed.
Ja, aber so lange auch wieder nicht.
Ein bisschen.
Ja. Naja. Aber es stimmt schon, dauert natürlich elendig lang. Aber gut. Ja. Aber gut, die Eintracht hat die Saison unglaublich positiv beendet. Sogar, wie gesagt, aus eigener Kraft das Ding noch gerissen.
Ja.
Wir brauchten Leverkusen am Ende sogar noch gar nicht. Wenn du auf die Tabelle guckst.
Aber gut, dass sie da war. Also,
auf jeden Fall. Das muss man schon mal sagen, ja. Also ich bin ja jetzt kein Leverkusen-Fan, gerade weil der Völler mir in der letzten Zeit auch immer wieder negativ in Erscheinung tritt. Aber für die paar Minuten fand ich das durchaus akzeptabel.
Ja. Das heißt, wir machen jetzt eine Paarung Qualifizierungs-Quali-Spiele oder zwei. Das ist ein Thema, was sich quasi am 1.6. dann entscheidet, je nachdem wie das DFB-Pokal Finale ausgeht. Marvin, hilf mir auf die Sprünge, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn die Bayern gewinnen und ist Stuttgart qualifiziert, muss dann aber durch die Quali und wir müssen nur eins machen und andernfalls müssen wir zwei machen. Habe ich das richtig?
Richtig, weil wenn Stuttgart gewinnt, den DFB-Pokal, dann sind die besser, dann haben die irgendwie besser abgeschnitten einfach, weißt du, dann, weil die haben dann noch was gewonnen und die übernehmen dann den besseren UEFA-Cup-Platz. Wenn die aber verlieren, weil die ja auch in der Tabelle unter uns sind, bekommen die den schlechteren UEFA-Cup-Platz, ja, und je nachdem, wer den besseren hat, der muss nur Hin- und Rückspiel machen und wer den schlechteren hat, muss 4 Quali-Spiele machen, also gegen 2 unterschiedliche Gegner. Das ist natürlich ein bisschen blöd, du fängst auch relativ früh an. Die Alex hat gesagt, die Saison dauert so lange, bis die Saison losgeht. Ich glaube, dann würden wir schon Anfang August auch die Quali-Spiele bestreiten.
Genau.
Ja?
Waren die nicht Ende August? Ich habe irgendwas mit 27. Und 29. im Kopf.
Nee, die sind Anfang August.
Nee, die sind auf jeden Fall nach dem Bundesliga-Start.
Die sind schon nach dem Bundesliga, aber die sind vor Transferschluss.
Die sind vor Transferschluss, aber nach Bundesliga-Start. Und ich glaube, der René liegt da gar nicht so verkehrt. Weil ich habe nämlich auch irgendwas um den 20. im Kopf.
Hm. Das wäre das, also wenn du 4 Qualifikationsspiele machen müsstest, ja?
Nee, wenn du 2 machen müsstest, am 27. und 29. Aber
naja.
Ich suche das gerade mal raus.
Ja, wir brauchen uns ja nur darum zu kümmern. ich denke, die Bayern werden das irgendwie reißen, ja. Gut, weiß man nicht. Kommt ja auch erstmal auf diesen Samstag drauf an. Übrigens lustig genug, dass das Champions League-Finale vor dem DFB-Pokalfinale ist.
Hab mich auch verwundert.
Auch komplett sinnlos, ja. Aber gut, was soll man da machen, ja? Mir soll's recht sein, auch Latte.
Genau. Das auf jeden Fall. Ich such's immer noch, ich find's noch. Ich schreib's dann einfach nachher in die Shownotes rein, wann die Dinger sind. Ich meine, ich hätte da irgendwo was gelesen, aber es ist ja jetzt im Grunde auch erstmal egal. Ja,
aber auf jeden Fall im August fangen wir an. Das ist halt genau die Sache. Wann jetzt genau, das werden wir dann schauen. Aber wie gesagt, entweder 2 oder 4 Qualifikationsspiele, ich hoffe auf 2, dann ist der Weg zu den Gruppenspielen halt, wie gesagt, kürzer, weil die Gruppenphase, da brauchen wir nicht drüber reden, das müssen wir eigentlich schon mitnehmen. Ja, die ganzen Auswärtsfahrten, die Heimspiele und so weiter und so fort. Das ist auch genau das, was für die Fans wichtig ist. Mach diese Gruppenphase mit als Eintracht. dann ist scheißegal, ob du dann nochmal weiterkommst oder nicht, aber dann hast du ein paar Spiele gehabt, du hast Emotionen gehabt, du hast tolle Teams wahrscheinlich dabei gehabt, na, da wird auch hundertprozentig, wird dann auch Dnipropetrovsk auch dabei gewesen sein, wo du halt in die Ukraine fährst und so weiter und so fort und halt 500 Euro allein für den verfickten Flug bezahlst, scheißegal, aber du hast alles mal mitgemacht und dann ist gut, ja.
Aber auch nur ja? dann, wenn du halt in die Gruppenphase kommst,
und da kommst, musst du
wird's rein. Halt, wird's halt auch anfangen, lukrativ zu werden. Es war, glaube ich, Bruchhagen, der sagte, dass uns nur die Qualifikationsspiele nichts bringen. Die gehen quasi 0 auf 0 auf, genau. das Ganze. Und da bleibt halt auch nichts hängen. Erst dann, wenn du in die Gruppenphase kommst, wenn du mit 3 Heimspielen rechnen kannst, hast du dann, ich glaube, es waren 5 Millionen, die er benannt hatte.
Und dann noch zusätzlich volle Hütte immer, dann bleibt wirklich was hängen. Dann rentiert sich das auch, dass du mehr Spieler geholt hast, als du normalerweise geholt hättest für eine normale Bundesliga-Saison. Dann amortisiert sich dieser gesamte Betrag. Zudem könnten wir uns ja auch mal überlegen, wenn wir schon wahrscheinlich in der Liga nicht komplett super dastehen werden in der nächsten Saison, das ist ja der normale Lauf der Dinge, dass wir vielleicht beim DFB-Pokal schauen, wie es da läuft. Da gibt es ja auch die ein oder andere Überlegung. Aber das sagen wir wahrscheinlich auch schon seit vielen Jahren. Und genauso oft, wie wir es gesagt haben, hat es ja auch wunderbar nicht funktioniert.
Genau, ich habe es mittlerweile gefunden, in der Frankfurter Rundschau stand es drin, 22. und 29. August, und der Gegner steht Anfang August fest. Also bis dahin müssen wir uns gedulden, bis wir wissen, wer es auch wird.
Wunderbar. Ja.
Jung, aktuell verletzt, sollte ja U-Nationalmannschaft spielen, hat ein Muskelfaserbündel-Schieß-mich-tot-Riss.
Ja, krass, ne? Also, dass das auch vorher nicht aufgefallen ist, weil der ist ja eigentlich, ich sag mal, gesund gemeldet mit zur U21 gefahren und hat da dann im Training, bevor das erste Training war, über muskuläre Probleme geklagt. Das heißt, es ist eigentlich davon auszugehen, dass der die Verletzung schon den ein oder anderen Tag länger hat.
Ja. Dann siehst du mal, unter was für einer Anspannung und was da für ein Adrenalin bei dem im Körper sein gewesen muss, dass der das im letzten Bundesligaspiel nicht gemerkt hat und richtig. Einfach weitergerannt ist.
Richtig.
Ja. Der Jung ist schon ein harter Hund.
Aber das ist halt auch das Geile. Der Junge ist auch ein Junge von der Kurve. Ja, der hat früher selbst im Stadion gestanden, der hat früher selbst in der Kurve gestanden. Für den ist auch das hast du gemerkt, auch wie er gefeiert hat, ist das eine unglaublich geile Kiste. Ja.
Und genau, der singt halt auch noch erste Runde Salzburg und ich
bin. Ja, genau. Ja, weißt du, und das sind halt so Dinge, da musst du halt echt sagen, das ist eine wunderbar geile Angelegenheit. Schade trotzdem für ihn, weil es wäre ein massiv wichtiger Faktor für die U21 der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Der war gesetzt, dass ich freue mich auf die U21 Phase, also auf die Länderspiele der EM, weil ich denke, das wird eine geile Truppe. Ich mag die Truppe, die Jungs sind mir eigentlich alle zum großen Teil wirklich sympathisch. Die sind mir viel sympathischer als die ganzen Kackpratzen von der normalen Nationalmannschaft. Ja, die ganzen Bayern möchte gern Wunderfußballer, die alle wieder nichts reißen. Ja, weißt du, und jetzt machen sie die tolle USA-Reise, wo du Räuber Hotzenplotz dann momentan bei der Nationalmannschaft hast. Auch unverständlich, was da für Zoten nominiert wurden. Ich habe schon gedacht, mein Opa wird auch langsam bald nominiert, aber ich glaube, der ist zu fit für die ganzen anderen Vögel, die da rumlaufen. Ja. Aber ich will ja, die normale Nationalmannschaft interessiert mich auch echt fast gar nicht mehr. Das habe ich mir nach dem Bayern-Spiel gesagt. Ich kann kein Fan der Nationalmannschaft mehr sein, weil das alles nur Idioten sind und alles, die lassen sich hinfallen und so weiter und so fort. Der Philipp und so. Aber die U21 finde ich geil. Und da finde ich es halt echt schade, dass er da bei der EM nicht dabei sein kann. Zum Glück ist wenigstens ein Rode dabei. Ich denke, das wird trotzdem eine geile Sache. Aber es tut mir halt für ihn leid.
Ja.
Weil ich denke, dass die U21 auch richtig gute Chancen hat, da einen Titel zu holen.
Ja, vor allen Dingen wäre das auch ein bisschen was an internationaler Erfahrung, die er hätte sammeln können. Die hätte ihm für nächstes Jahr weitergeholfen. Und die U21 verliert halt mit ihm wirklich einen Hauptbestandteil der Mannschaft. Also kaum einer ist so lange dabei und hat so viele Spiele auch schon für die U21 gemacht wie der Sevi Jung. Also vielleicht Luis Holtby ist noch annähernd ähnlich lange dabei. Aber wenn du dir mal anguckst, ein Rode, der mittlerweile gehypt und gehandelt wird bis zum geht nicht mehr, wie lange ist denn der bei der U21?
Ja, gut,
mal, als wir bei dem Freundschaftsspiel gegen Argentinien da waren, hatte er seinen ersten U21-Einsatz
gehabt.
Das war seine Premiere und das war letztes Jahr im Sommer. Das ist noch kein Jahr her, da hatte ich nämlich noch die Knie-OP gerade gehabt.
Der
ist noch gar nicht so lange dabei.
Nee, der ist auch nicht so, der ist ein Bestandteil der U21-Nationalmannschaft, aber kein so elementarer wie Sebastian Jung. Lustig wird aber jetzt, dass vielleicht Rode genau die Position von Jung übernimmt. Aber das wird man dann nochmal sehen, weil Rode hat ja auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt. Und wie gesagt, Jung war halt ein elementarer Bestandteil, halt auch weil es nicht so wirklich ganz tolle Alternativen für die rechte Seite sonst gibt. Aber gut, das wird man dann sehen, wie das dann läuft. Aber wie du richtig gesagt hast, Jung war derjenige, der seit vielen Jahren fest dabei war. Aber gut, das werden wir dann sehen. Ich finde es zum Beispiel gut, das wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der Oscar Corrociano, ehemaliger U23-Trainer der Eintracht, ja mittlerweile Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft ist.
das habe ich auch nicht mitbekommen.
Nee, das wusste ich auch nicht, aber finde ich irgendwie einen ganz, ganz schönen Nebeneffekt, um das einfach nur mal so zu sagen.
Ja. Hm. Wir wünschen trotzdem an dieser Stelle einfach mal gute Besserungen. Er soll halt jetzt die gut 2 Monate, die wir haben, nutzen, sich ausruhen. Ich will, wir werden ja relativ früh auch mit dem Training dann wieder anfangen, dass er dann auch fit ist und wieder mit einsteigen kann.
Genau, und sobald er dann auch beim Yogi ran darf, interessieren wir uns auch wieder für die A-Nationalmannschaft.
Richtig, ja, aber das ist auch genau
das
der
weiß
Punkt.
Ich noch nicht.
Das hätte ich gemacht, hätte Yogi einen Meier nominiert, hätte ich gesagt, geil, dann gucke ich auch mal das Kackspiel gegen Ecuador oder diesen möchte gern Fußballmatch Quatsch da gegen USA. Da hätte ich gedacht, gucke ich mal rein, mache ich mal. Aber so, ach ja, ob da jetzt der Nikolai Müller von Mainz.
Nikolai Müller, ey, was ist denn das?
Ja, Nikolai, der hat eine ganz gute Saison gespielt, ja. Aber whatever, aber hey, viel schlimmer, da läuft ein Westermann rum. Und ein Dennis Aogo, der vielleicht 3 gute Spiele und 1 Tor gemacht hat. Weißt du, das sind für mich, der Nikolai Müller hat wirklich als einer der wenigen Mainzer wirklich eine gute Saison gespielt. Aber dann, was da für Zoten nominiert sind, da muss ich echt sagen, weißt du, ist ohne Scheiß. Rutscht mir ein Buckel runter, Yogi. Weißt du, da fehlt mir jegliches Verständnis. Der hat ja jetzt sogar den Andreas Beck nominiert. Der Beck hat 2 gute Spiele gemacht. Bist du denn des Wahnsinns? Ja, solche Vögel wieder rauszuholen. Da hätte ich echt gedacht, allein aus Respekt mal den Meier nominieren, der die Saison seines Lebens gespielt hat. Das muss man ja auch mal sagen. Für mich Spieler der Saison Alex Meier. Das ist jetzt, es gibt viele gute Spiele, auch ein Kevin Trapp gehört auf jeden Fall in den engeren Kreis, aber Meier hat für mich den Sprung auch gemacht, trotz einer gewissen Downphase, wo er nicht so viele Tore geschossen hat, er hat Verantwortung übernommen, der hat die beste Saison seines Lebens gespielt. Ich ziehe meinen Hut für Alexander Meier. Ich bin absolut begeistert, was dieser Mann für eine Saison gespielt hat, dass diese Entwicklung noch möglich war, unter dem Konzept, unter Fee, Wahnsinn.
Ja, schön, dass der Sebastian jetzt heute auch noch zu uns gefunden hat. Hm? Ach nee, es war der Marvin.
Ja, ja.
Ja, das hat er doch gerade vorgelesen, hat der Sebastian ihm kleine Note zugeschoben und gesagt, lies das mal vor.
So von der Seite den Zettel reingeschoben, so hier, mach mal.
Ja, ich,
also auch wenn ich Anfang der Saison noch gesagt habe, von wegen, oder auch in der Zweitligasaison, hat er ja echt schon gut gespielt. Und da war ich immer derjenige, der gesagt hat, ja, Meier ist halt ein Zweitligaspieler, da hat er Platz, da kann er, bla bla bla.
Ja.
Anfang der Saison habe ich noch gesagt, ja, mal abwarten, ob er seine Qualität halten kann.
Ja.
Als er dann seinen Durchhänger hatte, war ich der Erste, der gesagt hat, siehst du, ich hab's ja gleich gesagt.
Ja.
Aber die letzten 2, 3 Spiele, die er dann nochmal hinten rausgeholt hat, ich bin restlos überzeugt. Ja, Alex Meier, Fußballgott, was soll ich sagen?
Gerade auch die Leaderfunktion, gerade auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er im Elfmeterpunkt, dass er den Mann gestanden hat, dass er hingegangen ist, das Ding auch reingewuchtet hat, weißt du, nicht lange überlegt, das ist für mich diesen Moment, das ist dieser Moment, der aus Alex Meier von einem normalen Fußballspieler bei der Eintracht ein Stück weit zu der Legende gemacht hat. Und das ist genau das, wovon ich vor 2 Wochen oder vor einer Woche ein bisschen hochtrabend geredet habe. Aber genau das ist dieser Punkt. Du hast diesen Break-Even, hast du geschafft. Du bist nicht mehr nur ein normaler Spieler bei der Eintracht. Du bist was Besonderes. Und Alex Meier ist nicht nur wegen seiner langen Zugehörigkeit bei der Eintracht, sondern auch, weil er in entscheidenden Situationen jetzt eine Arsch in der Hose hatte, für mich auf dem Weg zur Legende.
Ja.
Erneutes Amen. Was wir vorhin nicht erwähnt hatten, was aber auch im Rahmen des Spieles noch angekündigt war, ist, dass Oka Nikolov seinen Profivertrag nochmal um 1 Jahr verlängert.
Mhm.
Was jetzt im Nachhinein so rausgekommen war, war wohl irgendwie, dass er wohl schon seit längerem versucht, da unterzukommen und man sich da nicht so richtig hat einigen können zwischen ihm und der Mannschaft. Ich weiß ja nicht, wie viel da dran ist, aber so ganz glücklich scheint das da auch alles momentan nicht zu laufen für ihn.
Ich sag mal so, bla bla blub blub, jetzt fängt wieder die Sommerpause an, jetzt werden wieder Grabenkämpfe gesucht und der ganze Quatsch. Ey Leute, hört mir auf mit dem Schwachsinn. Der Oka Nikolov, der wird schon eine Position finden. Der hat sein Ding nochmal, jetzt einen Vertrag nochmal für ein Jahr verlängert, weil er auch Bock hat. Und der wird hundertprozentig auf jeden Fall nachher eingebunden. Da kannst du sicher sein. Und zur Not, und wenn bei Vertragsende nichts feststeht, da kannst du davon ausgehen, dass alle Fans sich versammeln werden und ihm eine Position zuschaffen werden, sondern allein mit dreitägigen Protesten vor der Geschäftsstelle der Frankfurter Eintracht, dass er irgendwie eine Position bekommt. Also, der Mann, brauchen wir uns alle nicht verrückt machen. Der Nikolov wird auf Jahre bei der Eintracht verwurzelt sein. Und wenn da die Bild-Zeitung jetzt wieder großartig irgendwelche Neuigkeiten sucht, dann auch nur, weil sie nichts Besseres zu berichten haben. Fürchterlich. Ich auch wieder am Sack.
Sehe ich aber auch so. Also ich finde es auch gut, dass er nochmal ein Jahr drangehangen hat. Ich hoffe, dass er in dem Jahr parallel dazu schon mal anfängt, sich auf seinen neuen Job vorzubereiten, den ich ihm gerne zugedenken würde, weil, also danke Moppes. Ja, was soll ich dazu sagen? Moppes Pets. Ich verstehe auch nicht, wie ein Kevin Trapp, der nun wirklich ein erstklassiger Torhüter ist, sich da auch noch hinstellen kann und sagen kann, ich bin froh, Moppes Pets, also allein der Name schon, das geht, wenn ich das ausspreche, da denke ich schon, ich rede über irgendeine Knalltüte aus der Comedy Street. dass der sich auch jedes Mal noch hinstellt und sagt, was er ihn weiterentwickelt hat. Ja, mein Gott, ich verstehe es nicht. auf jeden Fall könnte der Nikolov dann parallel dazu schon mal anfangen, seine Torwarttrainer-Ausbildung nebenbei zu starten und kann dann, also von dem, glaube ich, kann ein Aykut Özer und ein Kevin Trapp noch einiges lernen, und wenn es einfach aber nur hallo. Die Ruhe ist.
Ja, aber das
Strafraumbeherrschung mit Sicherheit nicht, aber alles andere kriegen sie von ihm wunderbar mit.
Aber das merkst du auch, das hörst du auch in Kevin Trapp, der spricht nur positiv über Oka Nikolov, der auch letztens wieder, da wurde auch gesagt, dass er sich sehr freut, dass Oka Nikolov noch ein Jahr bei der Eintracht bleibt. Du merkst, dass die Chemie zwischen allen, aber auch zwischen Moppes Pets, zwischen dieser Vierergruppe, vier oder fünf, je nachdem, welcher Torwart von der U23 hochkommt, dass das alles sehr gut harmonisiert, oder harmoniert, besser gesagt. Das ist eine ganz gut verschworene Einheit. Das funktioniert, und mit Kevin Trapp an vorderster Front, der jetzt auch zur Kicker-Elf, in die Kicker-Elf des Jahres gewählt wurde, die sonst komplett übersät mit Bayern-Spielern ist, kannst du dir kaum gar nicht angucken. Ich habe mich widerwärtig weggedreht, ja, und habe mir gedacht, was ist das denn? Aber da habe ich gesehen, Kevin Trapp vollkommen zu Recht auch nominiert. So wichtig, wie er für diese Mannschaft war, so war er aber auch dominant in der Bundesliga. Ich denke, daran sollte er nächste Saison anschließen. Und jetzt gerade in dem Triumvirat noch mit Nikolov und Moppes Pets oder Aykut Özer, wie auch immer. Das ist eine ganz gute Verbindung. Ja.
Andere Grabenkämpfe, die Woche hochgekommen sind, ist diese Geschichte zwischen Fee Hübner und dem Herrn Forster, der ja jetzt irgendwann im nächsten Monat seine Arbeit antritt. Was da so richtig passiert ist, weiß man auch nicht. Zumindest was man der Presse entnehmen könnte, führt sich das wohl irgendwie auf das Hallenturnier zurück, wo wohl der Herr Forster etwas negativ über die B-Mannschaft der Eintracht kommentiert hat und daraufhin wohl jetzt Fee und Hübner gesagt haben, nee, den wollen wir nicht als...
Naja, ich glaube, er hat sich halt auch despektierlich darüber geäußert. Was wir, glaube ich, auch moniert haben, ist, dass ein Fee in Anführungszeichen es auch nicht nötig hat, bei so einem Hallenturnier mal aufzuschlagen. Hm. Ja, also vorher in Urlaub geht, das hat er jetzt 2 Jahre nacheinander gemacht, das wird er auch in diesem Jahr wieder machen. Und da dann halt den hier seinen Co-Trainer, den Greier, ranlässt und in Augsburg mit dem Hund Gassi geht.
Ja, also ich muss ja sagen, ich war, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ich war dieses Jahr beim Hallenturnier und vor 2 Jahren war ich auch da. Und da muss ich sagen, das ist sowieso auch immer ziemliche Grützenkacke. Ja, dieses Jahr ging es einigermaßen, aber da ist dann die B11. Ich kann ich kann das einigermaßen nachvollziehen, die Kritik. Finde es aber relativ verwunderlich, dass man da jetzt so äußerst pikiert darauf reagiert. Aber das ist halt, für mich ist es schwer zu beurteilen, weil die Sache ist die, du hast nur Erfolg, und du kannst auch in der Eintracht, bei der Eintracht nur Erfolg haben, wenn alles engmaschig zusammenarbeitet. Und wenn der eine nicht mit dem anderen kann, wird es schwierig, weil du kannst als Eintracht nur in der Gesamtheit, in der positiven Gesamtheit bestehen. Und ich weiß nicht, wie das jetzt weiterläuft, vielleicht wird das ein oder andere aber auch wesentlich zu hoch gekocht, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Also die Position, Förster mit Ö oder O?
Forster.
Forster, Olli Forster. Die der bekleiden soll, ist ja jetzt auch nichts, also das ist ja keine Kriegsentscheidung. Der wird ja nicht, wie es immer gesagt wird, Pressesprecher, sondern das bleibt ja hier der Knob mit seiner Chickse, sondern der soll sich ja hauptsächlich um das Thema neue Medien kümmern. Was interessiert denn den Fee, wer sich um Eintracht TV irgendeinen Scheiß kümmert? Also was soll denn das? Da muss ich jetzt echt mal, auch wenn ich die Düsseldorfer nicht leiden kann, aber in der Situation passt halt Prinzessin Lillifee wie die Faust aufs Auge.
Ja, aber wie gesagt, das hat er auch nicht offiziell gesagt. Das wurde so durchgedrungen, ist so durchgedrungen und dann ist es durch verschiedene Medienkanäle geraten. Also warten wir doch am besten einfach mal ab, was im Endeffekt Sache ist. Wenn der Grabenkampf wirklich so grandios ist, dann wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, dann ist die Sache gegessen, dann gibt es eine Abstandszahlung für... oder gibt es eine gewisse Auflösungszahlung für den Forster, der nicht die Sache gegessen hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es alles so dramatisch ist, wie es momentan gemacht wird. Also da erwarte ich, dass sich die Medien lieber mal um wichtige Sachen kümmern und nicht über so einen Quatsch. Ja?
Es gibt halt jetzt keine wichtigen Sachen. Das ist jetzt.
Aber es gibt immer, man könnte auch einfach mal einen gescheiten Blick auf die Jugendabteilung der Eintracht werfen. Man könnte auch sich die ganzen Strukturen innerhalb des Vereins dann mal genauer angucken. Aber nein, man labert lieber, sucht irgendwelche kritischen Punkte und so weiter und so fort. Du kannst auch irgendwelche verschiedenen Serien bringen von ehemaligen Eintrachtlern im Ausland. Du kannst immer die Zeitung füllen mit sinnvollen Artikeln. Aber nein, man sucht halt immer solche Sachen, die halt irgendwie anecken, wo es dann doch nicht alles eitel Sonnenschein ist. Für meine Begriffe finde ich das alles viel zu nah an dem Erfolg. Wir sollten jetzt erstmal für 1-2 Wochen einfach mal auf der Wolke schweben, bevor wir uns wieder Themen widmen, die vielleicht ein bisschen kritischer sind.
Genau, also vielleicht noch ein positives Thema.
Gerne.
Ganz spontan in die Runde geworfen. Nach dem Abpfiff und nachdem die erste Feierei durch war, hatte der Schwegler verkündet, dass die Mannschaft aus eigener Tasche 10.000 Euro zusammenpackt und in die Choreokasse der Ultras schmeißt. Finde ich eine sensationelle Aktion. Ja. Finde ich richtig geil. Hat sich auch nochmal bedankt für die ganzen Choreos und für die Stimmung, die da war. Und einfach das Geld auch richtig zielgerichtet zu geben, zu sagen, ihr macht eine geile Arbeit, Fans, hier habt ihr Geld, wir wünschen uns das für Europa nächstes Jahr auch, wir wissen, wie teuer das ist und vor allen Dingen halt auch nicht die 10.000 Euro vom Verein, sondern nee, die kommen von der Mannschaft.
Ja.
Finde ich eine richtig geile Aktion.
Super Sache, dass du das ansprichst, Alex, das war eine grandiose Angelegenheit, es hat zu dem tollen Tag gepasst, ja, so eine positive Nachricht, ja, das war wunderbar. Muss auch sagen, es blieb ja auch sowieso alles friedlich, im Vorhinein wurde ja gesagt, ja, Jungs, bitte nicht den Platz stürmen und so weiter und so fort, derartige Anstalten wurden nicht gemacht, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen, alle blieben auf ihren Rängen, am Ende ist ein Teil dann noch zur Waldbühne gegangen, also es war ein wunderbarer Tag und das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, fand ich eine schöne Aktion, gerade wie du gesagt hast, von den Spielern dann auch 10.000 Euro ist dann auch ordentlich Geld, dann kannst du auch mal ein paar Wochen was mit anfangen.
Da waren ein paar ganz geile Szenen dabei, ne? Also ich fand es zum Beispiel auch geil, dass der Schwegler endlich mal auch, ich sag mal, sich das Mikro geschnappt hat, zu den Fans gesprochen hat und vor allen Dingen dann auch ein Lied angestimmt hat, hier ob Rom, Mailand oder London. Scheint ja auch in der Mannschaft ein mittlerweile gern gesungenes Lied zu sein, da kannte auch jeder den Text. Was ich richtig geil fand, war, dass es halt auch ein bisschen witzig zur Sache ging. Irgendwann sollte Bruno Hübner, wurde von den Fans gerufen, sollte
ja, sich
dann
auch mal zeigen. Geil.
Und die Komplettkurve fängt an zu singen. Du hast die Haare schön. Ja. Das war halt echt richtig geil.
Das war ein wahnsinnig geiler Moment, auf jeden Fall. Also mal, ja, die Stimmung war halt ultimativ locker, aber war echt geil. Aber auch wirklich, die ganzen Spieler haben mitgesungen. Auch in Anderson, der hat, ich glaube, Anderson hat auch zwischenzeitlich, glaube ich, nach dem Abpfiff, hat er, glaube ich, auch die ein oder andere Freundenträne verdrückt oder so kam mir das auch vor und ja, es war super, jeder Spieler ist auch mitgegangen, also da wurde die viel beschworene Fannähe doch mal wieder ein bisschen mehr ausgelebt.
Ja. Also da war endlich mal wieder was. Und was ich auch geil fand, war nachher auf der Waldtribüne hatten sie dann auch die einzelnen Spieler interviewt und ja, wie eben schon gesagt, wurde dann bei dem einen oder anderen nochmal gefordert, dass er bleiben soll, wie zum Beispiel beim Schwegler. Als der Rode dann ans Mikrofon kam, mussten die beiden Moderatoren sich wirklich durchkämpfen, dass wieder Ruhe im Publikum war, weil die ganze Meute nur noch gesungen hat, Scheiß Bayern München.
Ja.
Um da halt auch nochmal ein Zeichen zu setzen, nicht gut, wo du hingehst, passte nicht hin.
Ja, stimmt, ja.
Naja. Was man sich auch im Nachhinein gerne nochmal angucken kann, ist die hervorragende Bierdusche von Kevin Drapp für Alex Meyer und die Dame von Sky.
Ja, die Jessica Castrop hat
ordentlich was abbekommen. Hervorragender Volltreffer, den er da geleistet hat. Das haben sie dann auch alles immer schön wiederholt. Ich habe, glaube ich, 5 Minuten lachend auf der Couch gelegen. kann man sich auch gerne nochmal anschauen.
Ja.
Ja, und wenn wir gerade bei positiven Momenten sind, Lautern hat endlich den Anschlusstreffer erzielt.
Hervorragend.
Jetzt. Weiß nicht, ob das alles so positiv ist. Also das spielt für mich ja Pest gegen Cholera. Aber der Mohamed
so sehr ich auch Lautern in der Regel hasse, aber mir ist es 100-mal lieber, ein Verein wie Lautern spielt in der Bundesliga als Hoffenheim. Also hier, ich habe es eben auch schon mal auf Twitter geschrieben, hier spielt einfach Tradition gegen Kommerz. Und da bin ich doch ganz klar für die Tradition.
Genau. Getroffen für Lautern hat übrigens der Herr Idrissou.
Ja. Das hat er bei uns gelernt.
Genau, das hat er vom Kajo gelernt. Nee, es war was anderes.
In der Europapokalfolge noch solch komische Namen genannt werden, ja. Das ist fürchterlich jetzt hier, ja.
Was man sich auch gerne mal noch anschauen kann vor dem Wochenende ist der Trailer der 11 Freunde für das Champions League-Finale. Ich hatte ihn heute Mittag schon mal auf der Facebook-Seite verlinkt. Ich schmeißen dann hier auch nochmal in die Shownotes. Das sind, glaube ich, so knappe 2 Minuten, die gut investierte Zeit sind. Ich habe im Büro gesessen und habe vor Lachen meinen Kaffee über den Schreibtisch gespuckt. Den sollte man sich auf jeden Fall vor dem Wochenende mal anschauen. Da sind ein paar sehr lustige Szenen mit dabei und der ist wirklich sehr gut gemacht. Ansonsten haben wir es, glaube ich, für die Woche, oder?
Auf jeden Fall.
Wir verabschieden uns jetzt auch so ein bisschen in die Sommerpause. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen und ausführlichen Saisonrückblick machen, aber wir nehmen uns da jetzt auch ein bisschen Zeit dafür, das Ding sauber vorzubereiten. Wir werden auch in der Sommerpause uns so ein paar Sachen überlegen, dass wir nicht so ganz die freie Zeit da lassen müssen. Und da gibt es sicherlich auch das eine oder andere, über das man mal reden kann, aber wir werden sicherlich nicht im Wochenrhythmus da agieren. Ich glaube, so viel Gesprächsstoff haben wir dann auch in der Sommerpause da nicht.
Nee, weil wir bringen ja auch nur die wichtigen Themen.
Die, worüber es sich halt zu reden lohnt, genau.
Genau, hier gibt's hochwertigen Journalismus. Qualitativ hochwertiger Fußballtalk. Wir sind nämlich jetzt auch Europa.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen noch viel Spaß beim Schauen des Champions League-Finales und des DFB-Pokalfinales. Da hängt ja auch noch so ein bisschen davon ab, wie es dann für uns weitergeht. Also ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass wir uns eher freuen, wenn die Bayern gewinnen, als wenn Stuttgart gewinnt.
Naja.
Zusätzlich am Samstag der U23 die Daumen drücken. Es geht immer noch um den Nicht-Abstieg in der Regionalliga Südwest. Die können selbst nicht mehr spielen. Die haben jetzt schon alle Spiele gemacht. Jetzt geht es nur darum, dass der zum Beispiel der SC Fullendorf verliert und so weiter und so fort. Momentan sind wir auf dem direkten Nicht-Abstiegsplatz. Das kann sich aber alles noch ändern. Alles Weitere könnt ihr zum Beispiel bei die falsche 9.com nachlesen. Da habe ich das alles nochmal genau dokumentiert, wie das in der Regionalliga Südwest ist mit der U23 der Eintracht. Alles ein vertragtes System, aber da müssen wir nochmal die Daumen drücken. Vielleicht gehe ich da irgendwo nochmal hin.
Die falsche 9.com schmeiße ich aber auch dann nochmal in die Shownotes. Gut, dann wünschen wir eine schöne Restwoche. Viel Spaß noch mit der fußballfreien Zeit und wir melden uns bei Gelegenheit zwischendrin mit wichtigen internationalen Themen der Eintracht. Bis dahin, macht's gut!